Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Der Tunnel darf erst betreten werden, wenn er vorher eine halbe Stunde mit Frischluft belüftet wurde.
Ah, okay. Was ist das?
Das ist das Gaswarngerät, das sich meldet, dass es arbeitet und hier alles in Ordnung ist.
Das ist doch eine gute Nachricht.
450 Kilogramm Hausmüll produziert jeder und jede Deutsche im Durchschnitt pro Jahr. Die wenigsten von uns wissen jedoch, was mit dem Müll eigentlich passiert. Klar, er wird verbrannt, recycelt oder eben deponiert. Aber waren Sie schon mal auf einer Mülldeponie? Wissen Sie, warum Plastik von Hausmüll getrennt werden soll und dass Kassetten und Videobänder der Horror der Deponiemitarbeiter sind? Das und vieles mehr wird sich heute im Mikrokosmos klären. Mein Name ist Anna Seibt. Schön, dass Sie zuhören. Manuel Walz war für uns auf einer Deponie in der Nähe von Leipzig unterwegs und ist mir jetzt von dort zugeschaltet. Hallo, Herr Walz.
Hallo.
Wir haben ja gerade am Anfang einen kurzen Ausschnitt von Ihrem Besuch auf der Müllkippe in Gröbern gehört. Was war denn da genau los?
Das ist ein Tunnel, der unter der Müllkippe gebaut ist. Dort wird das Wasser gesammelt, das durch die Müllkippe durchfließt. Das ist auch die größte Gefahr, die von so einer Müllkippe ausgeht. Das Regenwasser geht in die Kippe hinein, wäscht Gifte aus und dieses Wasser wird dann unten gesammelt in dem Tunnel und gereinigt. Das ist allerdings nicht ganz unkompliziert, weil die Kippe auf einem ehemaligen Tagebau gebaut ist und sich langsam absenkt. Deshalb besteht der Tunnel aus einzelnen Betonelementen, die miteinander beweglich verbunden sind. Irgendwann, in ein paar Jahrzehnten, sieht dann der Tunnel aus wie so ein flaches U.
Und Sie waren da jetzt unten. Ist das nicht gefährlich, wenn da so viele Gifte im Wasser rumschwimmen?
Der Herr Bayer hat mir so dieses Wasser, was da in den Rohren verläuft, gezeigt. Das sieht aus wie Kaffee, aber die Gifte sind in diesem Wasser gebunden. Was gefährlich sein könnte, sind Gase, Methan, CO2, Kohlenmonoxid. Aber die Sicherheitsvorkehrungen dort sind hoch. Da kann eigentlich nichts passieren.
Okay, das heißt, in dem Tunnel laufen wieder Rohre durch, wo das Wasser drin ist.
Genau, rechts und links oben verlaufen so große Rohre. Die gehen dann auch nach unten. Da wird dann halt aus der ganzen Kippe das Wasser gesammelt.
Die meisten von uns wollen ja mit ihrem Müll so wenig wie möglich zu tun haben und den am liebsten gar nicht mehr sehen. Was hat Sie denn jetzt dazu bewogen, genau das Gegenteil zu machen und genau hinzusehen?
Naja, die Wahrnehmung endet normalerweise an der Mülltonne. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, produzieren massenweise Müll. Aber keiner will mehr was damit zu tun haben, wenn es in der Mülltonne gelandet ist. Ich wollte nachschauen, was dann passiert.
Was eine Müllkippe noch so alles zu bieten hat, das hören Sie jetzt in der Mikrokosmos-Reportage.
Das Erste, wo wir vorbeifahren, ist die Waage. Dort werden alle Anlieferungen kontrolliert. Sie sehen vielleicht oben die Kamera, die auf die LKWs gerichtet wird. Da sehen die Mitarbeiter dann schon in der Waage, ob es der deklarierte Abfall ist.
Wir sind hier auf der Zentraldeponie Gröbern. Das ist eine große Mülldeponie im Süden von Leipzig. Und fahren jetzt gerade durch die Schranke durch. Wir sitzen hier in einem großen Pickup. Hier warten die Müllautos neben uns und wir werden uns das jetzt mal hier angucken. Sagen Sie noch, wer Sie sind, was Sie hier genau machen?
Achso, mein Name ist Bernd Bayer, ich bin Diplom-Ingenieur für technischen Umweltschutz und bin hier im Management tätig.
Und Sie sind?
Ich bin der Herr Albrecht vom Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen, ich bin hier der Geschäftsleiter.
Okay. Was unterscheidet eine Mülldeponie heute von einer Mülldeponie vor 10 Jahren?
Die komplette Sicherheit, also dass das Grundwasser geschützt ist durch eine mehrschichtige Basisabdichtung, dass das Sickerwasser erfasst und gereinigt wird, dass die Gase aus Altbereichen abgesaugt werden und vor allen Dingen, dass heute nur noch Abfälle abgelagert werden, die keine Gase mehr bilden und die vorbehandelt sind. Also Aschen, Schlacken, also alles, was kaum noch Reaktionspotenzial hat. Früher waren die Mülldeponien vor 2005 eine Mischung aus verschiedensten Abfällen, die auch miteinander reagiert haben, ohne dass man genau wusste, was passiert.
Jetzt hier mal anhalten, dann können wir da mal einen Blick reinwerfen.
Müll für Millionen. Eine Reportage von Manuel Walz.
So, hier kommt jetzt ein großes Förderband an, wo das Metall gesammelt wird. Wir laufen jetzt hier so eine Treppe hoch, um dann in den großen Container reinzugucken. Und sind jetzt gleich über den
Metallsammelbehälter. Hier fällt das ganze Metall runter.
Ja, hier sieht man so ein bisschen durch den Spalt das am besten.
Ja, genau, da fallen die kleinen, das sind ja auch winzige Teile teilweise, ne?
Ja, wir haben mehrere Magneten in der Anlage, Magnetscheider, die sowohl beim Feinkorn arbeiten wie auch beim Grobkorn. Das heißt, von einem Bierflaschendeckel, von so einer Kapsel bis hin zu großen Metallstücken holen wir eigentlich alles raus.
Okay. Aber wieso sammle ich dann noch in der gelben Tonne mein Metall auch, wenn das eh hier aussortiert wird?
Ja, beim Schrott erzielen wir Erlöse. Also wir hätten nichts dagegen, wenn die Dosen auch in der Restmülltonne verbleiben würden. Aber es ist ja getrennt durch die verschiedenen Systeme. Die gelbe Tonne wird finanziert durch die Verpackungshersteller, die das dann auch mit ihrem System quasi mit einkalkulieren.
Aber die Anlage ist trotzdem dafür ausgelegt, dass hier Metall auch rausgesucht wird. Also im Prinzip wäre es egal für die Verwertung sozusagen. Es ist nur.
Genau.
Okay. Und dann das ganze Metall, das Sie hier sammeln, das verkaufen Sie dann weiter an Schrotthändler?
Genau, das geht an ja, spezielle Händler, die dann in der Lage sind, das noch besser aufzubereiten. Sie sehen ja, dass bei einigen Dosen noch quasi eine Kunststofftüte mit reingequetscht ist, weil die eingeklemmt hat. Die können das noch trennen und dann Qualitäten erzeugen, die dann auch im Stahlwerk wieder eingeschmolzen werden.
Und warum hört es jetzt auf zu klimpern?
Ich vermute irgendwo eine Störung, die dazu geführt hat, dass jetzt der Materialstrom abgerissen ist. Okay. Müsste aber bald wieder losgehen.
Ja. Jetzt sind wir die Treppe wieder runtergelaufen und laufen jetzt in die nächste riesengroße Halle. Die Anlage steht gerade, weil irgendwas passiert ist. Dadurch ist es allerdings auch nicht so wahnsinnig laut. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Wir haben ständig einen Mitarbeiter, der durch die Gänge und über die Bänder patrouilliert, um Störungen zu erkennen, sauber zu machen und ja.
Hat alles immer im Auge. Ja, wir laufen jetzt wieder so eine Gittertreppe hoch auf die Anlage drauf. Hier ist ein Meer von Förderbändern. Ja, es ist wirklich, also es ist eine gigantische Halle mit 1000 rechts, links Förderbänder überall. Die sind so grün und oben sind so immer so Trichter, so gelbe Trichter, wo dann die Förderbänder enden und den Müll reinlassen.
So, den haben wir jetzt momentan nicht im Betrieb bei der aktuellen Fahrweise, aber das ist so ein NER-Gerät, wo hier die Kameras drin sitzen.
NER heißt?
Nahinfrarottechnik. Das erkennt dann aus der Rückstrahlung das Material. Kann also zwischen PVC, Polyethylen oder Polypropylen und Holz und anderem unterscheiden und steuert dann am Abwurf Düsen, die dann das, was erkannt werden soll, anblasen mit Druckluft und dadurch aus dem Strom auf ein anderes Band befördern.
Das schießt es sozusagen genau. Mit Druckluft aus dem, genau. Aus dem Band raus.
Genau, das ist dann.
Das muss ja irrsinnig schnell gehen, oder?
Genau, das ist also wirklich Hightech und das hat inzwischen eigentlich alle manuellen Sortierarbeitsplätze in der Abfallwirtschaft ersetzt.
Und wie viel kostet das, was hier an Anlagen in dieser Halle rumsteht alleine?
Ich kann es jetzt nicht differenziert sagen nach dieser Halle, aber die gesamte MBA hat in Summe, also auch mit den Rotteteilen der nötigen Infrastruktur und so an die 80 Millionen Euro gekostet.
Sichtstufe. Wir laufen hier auf so Brücken kreuz und quer durch die Maschinen. Hier liegen, was liegt hier alles? Eine Dose, leere Würstchenpackungen, Plastiktüten, ein Schuh. Und hier sehen wir jetzt ein riesengroßer Kasten mit einem innen drin ein großes Trommelsieb ist das, ne?
Genau, das dreht sich. Durch die Drehung wird das Material bei der leichten Neigung nach vorne gefördert. Aber im Wesentlichen fallen die kleinen Stücke eben im hinteren Bereich und die gröberen hier im vorderen Bereich dann durch die Sieblöcher nach unten durch auf andere Förderbänder und so erfolgt die Trennung.
Trennung in die verschiedenen Größen. Also es sieht sozusagen ein bisschen aus wie einer riesengroßen Waschmaschine. Genau. Allerdings hat die Trommel verschieden große Löcher. Am Anfang sind es die ganz kleinen?
Na 40, da gehen wir auf 80 und alles was kleiner auf 80 ist, geht dann in die Rotte. Und hier hinten das größere 300, was wir hier jetzt im Auslauf sehen, das geht nochmal zurück. Und das Mittelkorn, das sogenannte, also was zwischen 80 und 300 mm ist, haben wir auf den Band zu den Brennstoffen.
Mhm, okay. Jetzt piept es nochmal. Läuft es jetzt vielleicht gleich wieder? Läuft es nicht, ne? Ah, doch, da hinten läuft schon wieder was.
Genau, es wird immer von hinten nach vorne beginnen, die Bänder zu laufen, falls Material drauf liegt, dass es sich nicht staut. Mhm.
Jetzt läuft es wieder an gerade?
Genau.
Okay. Ja, jetzt halten wir schon, jetzt geht da oben gehen die Bänder los.
Wir können ja die Dose mal im Blick behalten.
Ja, genau, wir gucken mal, was die Dose gleich macht. Und dass diese Anlage stehen bleibt und irgendwo eine Störung ist, das ist völlig normal. Das passiert immer wieder, ne?
Genau, es kommt so im Laufe einer Schicht von 8 Stunden vielleicht so zu 5, 6 Störungen. Sei es, dass eine Übergabe klemmt oder irgendwo ein Schalter defekt ist. Wir haben ja 2,7 Kilometer Förderbänder hier mit mehreren Dutzend Antrieben, wo es dann eben immer mal einen Fehler geben kann.
Und dass sich was verhakt oder so oder klemmen bleibt, das passiert nicht?
Das passiert immer weniger, weil wir die entsprechenden Stellen jetzt auch umgebaut haben, sodass es ja weniger zu diesen Verstopfern kommt.
So, jetzt fängt
jetzt läuft der Magnet an.
Jetzt läuft der Magnet an. Links von uns ist es so ein riesengroßes Band und das Band fährt auch. Jetzt gucken wir mal, was unsere Dose macht. Die Dose fängt an hochzufahren, läuft los und hüpft nach oben auf dieses Band und wird von dem Band jetzt in den anderen Trichter geworfen und der restliche Müll, der fällt hier runter und fährt weiter. Die Dose fährt jetzt dahin zurück.
Wir haben die gesehen, ne?
Ja. Die Dose. Ja. Hüpft nach oben hinweg, die Dose plötzlich, genau. Erhebt sie
von
sich.
Geisterhand durch magnetische Kräfte angezogen.
Ja. Jetzt läuft die Riesentrommel, wo die verschiedenen Größen getrennt werden. Das sieht ziemlich irre aus. Also, es hat schon was von einer Waschmaschine in groß.
Ja.
Aber hier sind auch einige Haarspray-Dosen, da ist eine Dose Thunfisch. Ja. Aber eigentlich sollten doch auch die ganzen Thunfischdosen im gelben Sack landen, tun sie aber nicht.
Ah, die Bürger trennen ja niemals komplett oder zu 100%.
Und wenn sie zu 100% trennen würden, dann müsste man diese Anlage hier nicht laufen lassen.
Genau, dann wären theoretisch alle Metalle in der Tonne, in der sie reingehören und wir hätten hier weniger Arbeit.
Hier sind jetzt aber organische Sachen, sehe ich da.
Genau, das ist das, was dann zur Rotte geht und nachher als biologisch abgebautes mineralisches Material auf der Deponie landet.
Hier fahren Brötchen, ein Maiskolben fährt gerade unter uns durch.
Genau, da sind Steine drin, Glasscherben.
Alles Mögliche, ne? Ja. Gebrauchter Tampon. Die Sachen, die laufen jetzt in die Rotte und dort verrotten sie, damit alles Organische abgebaut wird.
Genau.
Gut, während jetzt hier unter uns die Brötchen, eine Kartoffel, Haarspraydosen und Deckel und jetzt hier ein Kassettenband vorbeifährt. Gerade fährt ein Kassettenband an uns vorbei.
Also aus Sicht des Anlagenbetreibers mit Förderband würde man am liebsten Kassetten und Videobänder verbieten, weil die sich abwickeln und dann kilometerlang Spuren hinterlassen.
Ja.
Aber wir müssen da durch, das ist endlich, irgendwann sind die alle entsorgt.
Die verheddern sich dann diese
Die wickeln sich ab und verheddern sich um Rollen oder bleiben irgendwo hängen oder sind ja auch so leicht als Band, dass sie dann zur Seite geweht werden können. Und, ja.
So, wir steigen wieder ein in unseren Pickup. Was ist das hier jetzt genau?
Die Intensivrotte.
Das ist die Intensivrotte. So, Tor 15, auch nochmal eine größere Halle, in die wir jetzt reingehen. Mehrere Förderbänder, alles ganz schön.
Sobald Sie hier drin sind, merken Sie den Geruch.
Hier riecht es jetzt ziemlich intensiv.
Feuchter, ja. Wärmer durch den biologischen Abbau. Und rechts sehen Sie zwei leere Tunnel. Dort wird der Abfall reingebracht, jeweils 230 Tonnen. Unten drunter ist ein Keller, über den das Ganze belüftet wird, sodass die Bakterien immer genügend Sauerstoff haben und wir keine anaeroben Bedingungen haben. Zwischen den Tunneln wird es zweimal umgesetzt und nach 5 Wochen hat es diese kompostähnliche Qualität.
Also hier rechts auf diesem Förderband sehe ich jetzt gerade, da läuft die ganze Zeit Müll drüber, ne?
Genau, das kann jetzt ein Eintrag oder ein Umtrag sein, das sieht noch nicht fertig aus.
Und das hier sind diese Tunnel, die Sie meinen?
Genau, die sind 30 Meter tief, 3 Meter hoch, 5 Meter breit, sodass die eben diese 230 Tonnen packen. Unten auf dem Boden liegen Platten, die dann von einem Austragsgerät gepackt werden und gleichmäßig eingezogen werden, sodass man den Abfall auch wieder aus dem Tunnel herausbekommt automatisch. Das sind die großen Geräte, die Sie an der Seite noch hinten sehen. Da ist auch eins in Arbeit.
Ja. Und hier ist es jetzt auf eine Art und Weise staubig, aber auch feuchte Luft. Ne? Das entsteht durch diese Gärung dann in den...
Die ganzen abfallwirtschaftlichen Aktivitäten werden ja in der Regel eingehaust, damit eben diese Stäube und Gerüche nicht an die Umwelt gelangen. Wir haben hier eine Absaugung laufen, die das eben absaugt und der Abluftreinigung zuführt.
Okay, obwohl das hier seitlich auch offen ist, kann die Luft absaugen.
Ja, aber das ist auch, wenn man hier... Das ist jetzt durch die Bauarbeiten der Fall, dass hier das Tor... Normal ist das Tor zu.
Okay. Aber man muss auch sagen, wenn man hier... Jetzt sind wir wieder rausgegangen aus der Halle, stehen vielleicht 5 Meter davor und man riecht nichts mehr. Also es ist... Die Absaugung funktioniert.
Ja. Das ist auch so, dass die Abluftreinigung, die RTO, online misst und die Behörde darauf Zugriff hat und wir dann eben 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr im Grunde die Protokolle haben und zur Verfügung stellen oder die einsehbar sind, dass hier die Abluftreinigung auch läuft.
Und wo laufen wir jetzt gerade hin?
Ja, jetzt bewegen wir uns in MBA, also der Anlage zur Leitwarte.
Biologische.
Genau, mechanisch-biologische Abfallbehandlung.
Abfallbehandlung.
Hier sind unsere Ingenieure und Techniker untergebracht, die IT-Abteilung. Und von hier aus wird jetzt die Anlage gesteuert.
Ah, jetzt sind wir in einem großen Büro, in einer Steueranlage. Hier ist jetzt die große Halle, wo der ganze Müll angeliefert wird. Da sind auch die Müllautos, die gerade, die müssen die per Hand dann am Ende noch leer machen.
Nee, die reinigen die Kante, auf die sich dann das Heckteil wieder setzt. Also es öffnet ja, damit der Müll rausgepresst werden kann. Und dabei bleiben Verunreinigungen quasi auf der Kante liegen und da haben die einen Besen dabei, mit dem die das jetzt hier von der Seite aus auch kurz entfernen. Also der Müll wird aus dem Fahrzeug selber rausgepresst. Dann fahren die raus, dann kommt ein Radlader, schiebt das auf in den Arbeitsbereich vom Bagger. Wenn der dann steht, kommen die nächsten 3 rein, sodass wir da immer eine saubere Trennung von den Verkehrsarten auch haben.
Und hier sind aber jetzt auch verschiedene Haufen, die wir sehen. Was ist das da?
Das ist jetzt der Hausmüll, klassisch in den blauen Säcken und jeder Menge Tüten mit Windeln, Speiseresten und allem Möglichen, was da dabei ist. Das gibt der Bagger da auf einen Zerkleinerer.
Die Müllautos sind jetzt fertig mit Ausladen, die fahren jetzt raus und jetzt greift der Bagger, das ist so ein, der sitzt ganz schön hoch, der in seinem Führerhäuschen oben und baggert den Müll in eine Anlage rein, ja?
Genau, ein Zerkleinerer. Der Bagger muss auch immer ein bisschen da aufpassen, dass jetzt keine groben Standteile, es kann ja auch mal ein Heizkörper dabei sein, der dann zu groß wäre für den Zerkleinerer, dass das nicht dabei ist.
Das werden Heizkörper über den Hausmüll entsorgt, hier auch?
Also im Lauf der Jahre findet sich im Hausmüll alles. Alles, was in die Tonne passt und dann den Müllwerkern beim Laden entgeht, wenn die das nicht schon sehen und reklamieren, kann man im Hausmüll finden. Teilweise auch Munitionsreste, wo dann der Kampfmittelräumdienst gerufen wird oder so. Bisher waren es hier nur Attrappen oder Hülsen und so. Aber im Hausmüll ist, weil es viele Leute gibt, die leider sehr unachtsam da sind, kann man irgendwann alles finden.
Können Sie kurz die Brandmeldeanlage hier mal ein bisschen zeigen im Überblick? Und ich kann mich
das
da
ist hier
noch nicht
jetzt
durchschalten.
Die Leitstelle. Ja, hier sehen wir, wie der Müll ankommt. Okay, und da läuft der Müll auf die Bänder und wird dann...
Wird erstmal hier überwacht, wie der heiß da ist. Und die Punkte, wenn Sie hier einen Plus sehen, immer zeigt immer die Temperaturen. Hier so sind die Temperaturen von dem Band. Ich kann auch jederzeit mit dem Gerät hier reingehen und kann sehen, wie...
Führt auf dem Bildschirm mit der Mauszeiger über den Müll, der da durchläuft und sagt, wie warm der ist. 26 Grad, das ist gut.
Den Hallenüberblick nochmal.
Und wenn Sie das jetzt auch nicht offen haben hier, dann macht es das automatisch im Hintergrund, guckt es, ob irgendwo
immer
warm ist.
Im Hintergrund arbeitet es immer und die Löschkanonen arbeiten unabhängig von dem Bildschirm. Egal, was hier oben passiert, wenn hier alles aus ist, die Löschkanonen machen immer dann los im Ernstfall.
Also wenn die Anlage erkennt, es wird irgendwo warm, dann schießen die los.
Es gibt einen Voralarm.
Wenn Sie jetzt hier einbrechen würden, am Sonntag in die Halle gehen würden und Sie würden ein Bengalo zünden oder sowas, dann würden Sie mit 2 Bar Wasserdruck aus 2 Kanonen quasi aus der Halle gespült werden.
So, wir sind jetzt ins Auto gestiegen und fahren jetzt auf die Deponie drauf, ne?
Genau. Wir sind jetzt noch im Bereich, der nicht mehr von Abfällen belegt ist und auch nicht zur Deponie werden wird. Hier lagern wir Boden, den wir später für die Rekultivierung brauchen.
Der kommt dann quasi oben drauf, das wird fruchtbare Schicht, die dann oben drüber liegt.
Genau, oberhalb der Abdichtung. Also als erstes wird später auf die Abfälle eine Abdichtung gebracht mit einer mineralischen Dichtungskomponente und dann auch einer Kunststoffdichtungsbahn, sodass kein Regenwasser mehr in die Deponie eindringen kann. Und um das zu begrünen, kommt ein Meter sauberer Boden noch oben drauf.
Was landet denn überhaupt hier?
Werden wir oben gleich sehen, das sind dann im Wesentlichen mineralische Abfälle, also Schlacken, Aschen aus Verbrennungsprozessen, dann zum Teil belastete Böden, die nicht wiederverwendet werden können wegen ihrer Belastung. Im Grunde kann man so vereinfacht sagen, all das, was mineralisch ist, also nicht zu recyceln geht, weil es Schadstoffe enthält. Gutes Beispiel sind immer Asbestabfälle aus dem Hausbau. Wenn Asbest zurückgebaut wird, wird ja ein Gebäude entgiftet. Aber man kann und sollte Asbest wegen der Krebsgefahr auch nicht recyceln. Also muss das irgendwo sicher abgeschlossen werden.
So, und hier sind wir jetzt?
Jetzt sind wir mittendrin im Einbaubetrieb.
Ja.
Sie sehen hier einen LKW, der Dämmmaterialien geladen hat. Die sind verpackt, damit keine Fasern freigesetzt werden. Stehen auf Paletten und Radlader, der den gerade entlädt und das Dämmmaterial aufschiebt. Und kurze Zeit später wird das dann von der Raupe auch mit Aschen oder Schlacken überfüllt, damit keine Fasern mehr frei werden. Das sehen wir zum Beispiel hier rechts.
Ja, hier rechts sind Riesensäcke, die so aufgeschichtet sind und dazwischen immer so Erde. Hier links ist ein LKW, der vollgeladen ist. Vor uns ein Riesen, was ist das, ein Radlader?
Ein Radlader, genau.
Der sehr fast mit seinen Spitzen gerade fast liebevoll diese großen Ballen zur Seite geschoben hat und auf einen Haufen. Jetzt allerdings riecht es auch ein bisschen, aber es geht noch, ne?
Genau, das ist...
Was ist das, was wir da riechen?
Das kann ein Teil Deponat aus der MBA sein, mit dem wir hier die Randwelle bauen. Und wenn wir so nah dran sind, riecht es natürlich. Also es riecht auch unten in der Anlage. Mhm. Aber entscheidend für uns ist, dass wir da bei den Anwohnern, das sind hier mindestens 1,4 Kilometer Entfernung, eben, dass dort keine Geruchsemissionen entstehen.
Und hier sind so kleine Haufen oder auch so, aus so mit so Plastiksäcken Haufen, wo so Nummern drin stecken. Warum stecken da Nummern drin?
Ja, wir stellen ganz viele Anlieferungen sicher. Das heißt, dass die nicht eingebaut werden, dann bekommen die diese Nummer. Es wird im speziellen Verfahren eine Probe genommen, dass man also auch eine repräsentative Probe erhält. Und die wird dann analysiert. Und erst wenn die Ergebnisse zurückkommen und die Werte, die Zuordnungswerte der Deponieverordnung nicht überschritten sind, dann erfolgt die Ablagerung.
Und was ist das hier, dieser Haufen? Das ist so Sand und Steine, so sieht es aus?
Ja, das sieht für mich aus wie aus dem Straßenrückbau, der Schotteruntergrund. Das ist dann Material, was wir selber hier noch wiederverwerten können, in dem Sinne, dass wir unsere eigenen Straßen daraus bauen.
Ja. Okay, das heißt, Sie nehmen das als Basis und machen dann nochmal eine Teerschicht oben drüber, oder?
Ne, Teerschichten nicht, sondern das reicht dann, um so eine stabile Grundlage zu haben wie hier. Denn das Wichtigste ist erstmal, dass die LKWs nicht einsacken, weil dann könnten die beim Abkippen zur Seite fallen.
Ja, ne, das wollen wir nicht. Und was ist das hier für ein, da ist so ein kleiner See, was ist das?
Das ist ein spezielles Polderbecken, was wir nutzen, um staubige Abfälle zu nehmen. Und zwar wird dann der Staub aus dem Silofahrzeug unter die Wasseroberfläche verpresst. Dadurch wird kein Staub frei und wir können auch diese Abfälle dann hier ablagern. Das okay. wird dann regelmäßig auch wieder ausgebaggert, um diesen dann Schlamm quasi normal einzubauen.
Die pumpen das in das Wasser, bis es sozusagen voll ist und dann wird es wieder rausgeholt und dann ist es nicht mehr staubig.
Na, wobei es mehrere Lkw-Ladungen braucht, bis das Becken voll wäre. Na, die Stäube, die da reinkommen, sind häufig aus einer Abluftreinigung. Wir haben ja im Umweltschutz immer das Thema, dass wir etwas Gutes wollen, etwas sauber machen und den Schadstoff aber dann ja nicht los sind, sondern ein anderes Medium bewegen. Also wenn man Abluftreinigung macht mit Wäschern, hat man die Luft sauber, aber man hat eine Waschflüssigkeit, die dann belastet ist. Die wird dann gereinigt, dann hat man einen Schlamm. Der Schlamm muss irgendwo hin, der kann vielleicht behandelt werden. Unter Umständen muss er eben auch bei uns abgelagert werden.
Jetzt kommt ein großer LKW, der mal hier durch will.
Müll für Millionen. Eine Reportage von Manuel Walz. Ton und Technik Michael Morawitz und Thomas Wittig. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2018.
So, wir fahren jetzt den restlichen Weg bis hoch auf die Kuppe und haben jetzt wahrscheinlich gleich eine ziemlich schöne Aussicht hier auf Leipzig. Ja, da hinten sieht man das Völkerschlachtdenkmal und verschiedene Seen. Oh ja, und die Autobahn, die hier am Süden von Leipzig vorbeigeht. Jetzt steigen wir nochmal aus hier. Ja, das ist wirklich hier eine...
Es war ja mal die größte Landschaftsbaustelle Europas. Der gesamte Bereich, wo wir jetzt hier drauf schauen, war ehemaliger Großtagebau Estenheim.
Also ja, hier diese Felder und Straßen,
alles Tagebaugelände. Es gab einen kleinen Pfeiler, das ist die Eisenbahnlinie, ich sage es mal gedacht, mal Kleeberg-Böhlen. Dieser Pfeiler stand noch, aber in östlicher und westlicher Ausdehnung gab es die Tagebau-Böhlen, später Tagebau-Zwenkau und hier der Tagebau Estenheim, wo also seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Kohle gefördert worden ist und hier, ich sage mal, im größten Braunkohlenkomplex der Welt, wie es damals auch war, verarbeitet wurde in Brikettfabriken, Schwelereien und Kraftwerken.
Wahnsinn, ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man hier so eine...
Wir dürfen auch gerne durchgucken.
Guck jetzt mal hier durchs... man kann hier, ist jetzt so ein Fernglas, da kann man genau den Uni-Riesen in der Stadt sehen. Das neue Rathaus, da das Bundesverwaltungsgericht, Völkerschlachtdenkmal, ja, das ist wirklich eine fantastische Aussicht. Und die Seen. Ja, verrückt. Leipzig ist so flach, da braucht es Müll, damit man mal so eine Aussicht hat.
So richtig, wenn Sie das so wollen.
Eine Aussichtsplattform aus Müll. Müll, der oft aus ganz Europa stammt. Denn auch die Deponie Kröbern wurde in den 90er Jahren viel zu groß angelegt. Nun versucht man durch den Import von Müll, beispielsweise aus Italien, die Deponie aufzufüllen. Einer, der sich mit den Müllströmen und der Abfallwirtschaft im Allgemeinen sehr gut auskennt, ist Peter Kurt. Manuel Walz hat mit dem Präsidenten des Bundesverbandes der privaten Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft gesprochen.
Guten Tag, Peter Kurt. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben.
Gerne.
Herr Kurt, ist Müll das neue Gold?
Nein, Müll ist nicht das neue Gold. Müll ist zunächst einmal der Abfall, der produziert wird, 412 Millionen Tonnen im letzten Jahr etwa. Im Müll stecken aber Ressourcen, stecken Wertstoffe drin. Man kann viel aus Müll machen, wieder Rohstoffe zurückholen in den Kreislauf, aber auch Energie produzieren. Also es ist nicht Gold, aber es ist ein hochinteressanter Stoff für die Zukunft.
Was ist denn Müll überhaupt?
Der Abfallbericht, den das Statistische Bundesamt kürzlich herausgegeben hat, sagt, in Deutschland fallen 412 Millionen Tonnen Abfälle an. Das sind 250 Millionen Tonnen erstmal Bauabfälle, Böden, mineralische Abfälle. Das sind Verpackungsabfälle, Produktionsabfälle, das sind die normalen Siedlungsabfälle. Die Siedlungsabfälle wiederum, die im Haushalt entstehen, das ist Bio, Papier, Kunststoff, der Restmüll. All das ist Abfall. Wir verfolgen die einzelnen Entwicklungen in den Mengenströmen sehr genau und können von daher auch relativ genau sagen, was wir heute im Abfall haben, wo es herkommt.
Sind wir da in Deutschland auch führend, was solche Techniken angeht? Ist es vielleicht auch für Deutschland ein Zukunftsmarkt?
Absolut. Wir haben heute schon einen hohen Weltmarktanteil für Recyclingtechnologien. Wenn wir hier von Deutschland reden, kann man aber außerdem auch die Schweiz, Österreich, Benelux, Skandinavien, also der mitteleuropäische Raum, der ist es insbesondere, der eine weltweit führende Kreislaufwirtschaft entwickelt hat. Osteuropa, Südeuropa bleiben dann noch ein wenig zurück und andere Kontinente auch.
Was kann man wirklich aus dem Müll noch rausholen?
Die Frage ist, was ist technisch möglich und was wird heute wirtschaftlich getan? Ein Recyclingprozess, der wirtschaftlich nicht vernünftig ist, weil er zwar technisch möglich wäre, aber so teuer, dass dafür keiner Geld bezahlt, der findet heute auch nicht statt. Das ist auch etwas, worüber wir sicher noch reden müssen, wie wir Recyclingwirtschaft etwas mehr Rückenwind geben können. Ansonsten ist aber das Zurückführen gebrauchter Materialien gar nichts Neues. Beispielsweise Gold, schätzt man, ist dutzende Male, jeder Goldgegenstand, den wir heute haben, ist dutzende Male bereits recycelt worden. Für Kupfer, für Aluminium, für Silber gilt genau dasselbe. Das heißt, im Metallbereich ist das durchaus seit vielen Jahrhunderten gang und gäbe. Und wir haben das in den letzten Jahrzehnten auf andere Stoffe weiterentwickelt. Auf Glas, Papier, da klappt das sehr gut. Auf alle Arten von Schrott, auf Bioabfälle. Wir haben ein Problem bei Kunststoffabfällen, auf das wir sicher auch noch zu sprechen kommen werden. Aber auch aus Kunststoffabfällen können Sie natürlich wieder Rezyklate gewinnen, also Recycling-Rohstoffe. Und damit die Kreislaufwirtschaft wirklich zu einem Kreislauf machen, wo Abfälle nach einem Aufbereitungsprozess auch wieder reinkommen.
Dann nehme ich den Ball mal auf. Sprechen wir über die Kunststoffabfälle, die recycelt werden. Kunststoffe bestehen zu einem allergrößten Teil aus Erdöl. Wir verbrennen den allergrößten Teil des Erdöls. Beim Plastik machen wir eine ganze Menge Aufwand, um das wieder zu recyceln. Ist dieser Aufwand gerechtfertigt, den wir da betreiben?
Absolut ja. Erstens wollen wir fossile Rohstoffe, die nur begrenzt zur Verfügung stehen und die auch zu gewinnen nicht so einfach ist, die wollen wir nicht mehr in Zukunft nutzen, in dem Maße, wie wir das heute noch tun. Und wir sagen, statt der fossilen Rohstoffe nehmen wir doch die Rohstoffe, die jeder von uns in Gebrauch hat, die Kunststoffgegenstände. Die kann man verbrennen, aber man kann sie eben auch nutzen, um daraus wieder gleichwertige, zum Teil höherwertige Produkte zu machen. Das setzt allerdings voraus, dass die Kunststoffe, Produkte, mit denen wir es zu tun haben, auch recyclingfreundlich gestaltet sind. Wenn Sie beispielsweise verschiedene Kunststoffe miteinander verklebt haben, dann ist das Recycling zu teuer. Es ist wirtschaftlich kaum darstellbar, wenngleich es technisch schon noch möglich ist. Also mit dem notwendigen technischen Aufwand bekommen Sie den Kunststoff schon wieder verwertet. Aber wenn Sie dafür das Doppelte bezahlen, was heute für Rohöl bezahlt wird, dann macht das wirtschaftlich keinen Sinn.
Sie sagen diese verklebten Kunststoffverpackungen, ja, aber das ist ja gang und gäbe. Wenn ich mir eine Packung Käse im Supermarkt kaufe, dann hat das einen festen Teil unten und einen beweglichen Teil oben. Das sind zwei unterschiedliche Kunststoffe. Wenn ich das nicht genau ganz auseinanderreiße, dann ist das dann am Ende nicht mehr zu recyceln. Gibt es dafür eine Lösung?
Ja und nein. Technisch gibt es diese Lösungen und auch die durchsichtige Schicht bei einer Lebensmittelverpackung ist nicht etwa nur ein Kunststoff, sondern auch das sind mehrere verschiedene Kunststoffe, die hier zusammengefügt worden sind. Das heißt, wir müssen differenzieren, wir müssen unterscheiden zwischen der technischen Möglichkeit eines Recyclingprozesses und der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit. Wenn es zu teuer wird, dann haben die so gewonnenen Recyclingrohstoffe später in der Produktion, in der Wiederverwendung keine Chance.
Wenn wir jetzt sagen, wir dürfen nur noch verpacken in einem Kunststoff, ja, Sortenreihen, dann könnten Ihre Mitgliedsunternehmen diese besser recyceln. Das müsste Politik machen. Gibt es da Bereitschaft oder sehen Sie überhaupt die Möglichkeit, dass das irgendwann mal kommen könnte?
Das ist die spannendste Diskussion, die wir in unserer Branche im Moment haben. Welche Instrumente setzen wir ein, um Rohstoffen aus dem Recyclingprozess eine Chance zu geben? Das heißt, wir reden über Recyclingfähigkeit von Produkten. Wir reden aber auch über die Herkunft aus einem Recyclingprozess. Es kann ja auch sein, dass ein Gegenstand zu 100%, wie das einige Firmen heute auch schon machen, aus Recyclingprozessen stammt und von daher auch eine politische Unterstützung, eine gesellschaftliche Unterstützung braucht. Also die Frage, wie steuern wir auch Produktionsprozesse in Zukunft so, dass Recycling leichter möglich wird? Ohne in die Freiheit der Produzenten jetzt über Gebühr einzugreifen, das ist die spannendste Frage im Moment.
Und welche Lösungen gäbe es dafür?
Da werden viele Lösungen diskutiert. Diejenige, die uns sehr gut gefällt, ist beispielsweise, dass man eine europaweit verbindliche Regelung trifft, dass jeder Kunststoff in einem bestimmten Prozentsatz, am Anfang 10-15%, aus Recyclingrohstoffen, aus Rezyklaten bestehen muss. Das ist die sogenannte Minimal Content Regelung. Das heißt, wir wollen so Recycling-Rohstoffen eine Marktchance geben, dass wir die Nachfrage ankurbeln. Und die Nachfrage eben beim Produzenten in einem, wie wir finden, zumutbaren und vernünftigen Maße steuern, dass er eben sagt, ich muss in einem bestimmten Prozentsatz Rezyklate einbauen. Wie mache ich das denn jetzt am sinnvollsten? Da wollen wir ihm Freiheit lassen. Aber dass das passieren muss, das ist wichtig.
Da würde ich kurz einhaken, weil das bedeutet ja, es gibt keinen richtigen Markt. Es gibt keine richtige Nachfrage nach diesen recycelten Kunststoffen. Oder gibt es die schon?
Es gibt die Nachfrage.
Aber sehr klein.
Aber noch zu klein, da haben Sie recht. Es gibt Firmen, die sagen, zu unserem Marketingauftritt, zu unserer Kommunikation mit dem Kunden gehört schon die Botschaft, meine Produkte sind zu 100% aus Recyclingmaterialien. Die gibt es schon. Also es gibt da schon auch Markt, es gibt auch ein wachsendes Bewusstsein danach. Aber die großen Kunststoffproduzenten, die über hunderttausende Tonnen Kunststoffmaterialien disponieren, die sind noch nicht an dem Punkt, dass sie in dem Prozentsatz, wie wir das brauchen, Rezyklate einsetzen. Und deswegen muss man hier mit ein paar Instrumenten nachhelfen. Denn wenn sie es nur dem Preis überlassen, dann hat zu oft das Rohöl die Nase vorne, weil es einfach im Moment zu preiswert ist.
Das heißt, Sie meinen mit ein paar Instrumenten nachhelfen, politische Quoten, die
zum Beispiel vorgeben. Minimal Content. Eine andere Regelung wäre beispielsweise, dass das sogenannte öffentliche Beschaffungswesen anders funktioniert als bisher. Wir haben vor einigen Jahren die öffentlichen Ausschreibungsregeln geändert. Heute soll die öffentliche Hand, und wir haben 30.000 Einkäufer, die für die öffentliche Hand gerade einkaufen, Städte, Länder, Gemeinden, die Bundeswehr und, all die sollen ja ökologische Kriterien berücksichtigen. Die sollen gar nicht den billigsten Anbieter nehmen, wenn das Produkt, das etwas teurer ist, ökologisch so viel wichtiger wäre. Und das muss jetzt aber auch passieren.
Aber das passiert noch nicht.
Das passiert noch nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre. Und die öffentliche Hand in Europa steht für ein Beschaffungsvolumen von 1,5 Billionen Euro. Würde hier gesagt, wir steuern jetzt um. Wir setzen auf Kreislaufwirtschaft. Wir setzen auf Recyclingrohstoffe. Wäre sehr viel gewonnen. Das ist ein weiteres Instrument neben der Minimal-Content-Regelung. Es gibt noch ein paar mehr.
Aus organischen Abfällen, also aus den abgelaufenen Lebensmitteln und aus Essensresten, wird ja Biogas gewonnen. Was dann noch übrig ist, wird zu Kompost und der wird dann auf den Feldern ausgebracht. Allerdings ist in dem Bioabfall ziemlich viel Plastik drin und das landet dann auch wieder auf den Feldern. Wie kann man dieses Problem angehen?
Das Problem besteht, wir kennen das, wir beschäftigen uns damit auch in verschiedenen Zusammenhängen. Ich will nur zwei Punkte mal nennen hier. Die Kunststoffindustrie ist gerade dabei, zu versuchen, biologisch abbaubare Kunststoffe zu entwickeln. Dabei ist sie auch schon ganz schön weit gekommen. Damit wir das Problem in den Griff bekommen, dass eben viele Kunststoffprodukte heute hunderte Jahre brauchen, bis sie verrottet sind. Hätten wir biologisch abbaubare Kunststoffe, wären wir ein großes Stück weiter. Nur, dieser Abbauprozess läuft nicht schnell genug. Das heißt, wenn Sie heute im Supermarkt eine biologisch abbaubare Plastiktüte nehmen und werfen die in den Kompost, weil diese Verpackung ja biologisch abbaubar ist, dann dauert das immer noch 6 Monate. Da ist aber der Vergärungsprozess schneller. Das heißt, sie haben dann oftmals auf den Äckern noch Kunststoffe, die zwar in den nächsten Monaten auch verrotten werden, aber im Moment sieht das noch aus wie Kunststoff. Das ist ein Problem. Zweites Problem sind mit Kunststoffen verpackte Lebensmittel. Da wird jetzt in der Umweltministerkonferenz darüber diskutiert, dass man das künftig anders regeln muss, dass man also nicht mehr kunststoffverpackte Lebensmittel als solche, die abgelaufen sind, in den Vergärungsprozess bringt, sondern vorher trennt.
Aber das bedeutet ja auch, dass wir die abgelaufenen Lebensmittel dann nicht mehr in einen Vergärungsprozess geben können.
Doch.
Und doch?
Doch, das bedeutet das schon. Sie müssen sie nur trennen von den Verpackungen. Das passiert heute etwas zu spät, nämlich später in der Kompostanlage, in dem Sieb.
Und
das
da kann ist man, es nicht mehr hundertprozentig möglich.
Genau, da ist es nicht mehr hundertprozentig sicher, wie wir in einigen Fällen gesehen haben. Das kann man aber auch vorziehen. Und dann haben Sie eine saubere Trennung. Die abgelaufenen Lebensmittel, wir wollen Lebensmittelabfälle vermeiden, aber diejenigen, die nun mal da sind, wollen wir für Biogasenergie wieder brauchen.
Aber das heißt, an welcher Stelle müssten die Kunststoffe von den Lebensmitteln...
Bevor die Materialien in die Kompostanlage kommen, in die Vergärungsanlage kommen.
Davor steht ja sozusagen der Transport und da steht noch der Supermarkt. Das heißt, die Supermärkte müssten ihre Sachen trennen? Nein, oder wer müsste trennen?
Das sollte schon der Entsorger machen, der die entsprechenden Mengen ja aufnimmt und die Gerätschaften hat, um das zu machen.
Das heißt, das kann man wirklich maschinell, bevor es in die Gäranlage kommt, so trennen, dass es zu 100% möglich ist?
Das ist eine Änderung gegenüber einer heute vielfach geübten Praxis, aber eine, die nach jetzige Einschätzung von den Umweltministern der Länder begrüßt wird, von vielen anderen auch. Und dann werden unsere Unternehmen das auch schaffen.
Reden wir mal über Müllströme in Deutschland, Europa, vielleicht auch der Welt. Fangen wir erstmal mit Deutschland an. Warum karren wir Müll auf unseren Straßen umher? Warum können wir das nicht so punktuell da, wo er anfällt, auch wirklich machen?
Da muss man unterscheiden, die Wertstoffe, die wir getrennt haben, werden in relativ großen, heute fast industriellen Anlagen wieder aufbereitet. Also die Kunststoffsortieranlage beispielsweise in Berlin hat ein Volumen von 120.000 Tonnen. Das ist das Verpackungsaufkommen von 5 Millionen Menschen. Also Berlin und Brandenburg, kann man sagen. Dass hier die Kunststoffe dann auch zur Sortieranlage gebracht werden müssen, ist relativ klar. Das gilt auch für Papier, das gilt für Glas, das gilt für Bioabfälle. Die anderen Abfälle, die nicht stofflich verwertet, nicht recycelt werden, werden im Regelfall verbrannt. Verbrennungsanlagen haben wir in Deutschland genau 72. Und auch das bedeutet, um dorthin zu kommen, müssen die Abfälle über eine gewisse Strecke gebracht werden. Das ist aber in Deutschland kein erheblicher Aufwand und keine erhebliche Belastung des Aufkommens, weil wir dann doch immerhin so viele Anlagen haben, Verbrennungsanlagen und Anlagen zur stofflichen Verwertung, dass das den Straßenverkehr nicht über Gebühr belastet.
Ich erinnere mich an die Nachrichten, dass Italien im Müll versinkt und sich Deutschland bereit erklärt hat, Müll aufzunehmen. Wie wird in Europa, in der Europäischen Union, der Müll hin und her gefahren?
Es sind einige Millionen Tonnen. das ist jetzt nicht der größte Teil des Mülls. Also der größte Teil des Mülls wird schon immer noch relativ regional nah verwertet. Aber es gibt einige Millionen Tonnen, die auch nach Deutschland kommen. Und wir halten diese Entwicklung für sehr sinnvoll. Warum? Sehen Sie, Italien hatte das Müllproblem deshalb, weil keine Anlagen, keine ordnungsgemäßen Anlagen, weder Verbrennung noch stoffliche Verwertung da waren. Das heißt, die Alternative war, der Müll wird deponiert irgendwo auf Hausmülldeponien oder er wird in die Landschaft gepfeffert. Ehe das passiert, macht es viel mehr Sinn, per Zug diese Abfälle nach Deutschland in eine technisch einwandfreie Anlage zu bringen und sie beispielsweise dort zu verbrennen. Mülldeponien sind eine der größten Methangasemittenten, die wir überhaupt haben in Europa. Und wenn wir das Thema CO2-Reduzierung und Klimaschutz ernst nehmen, dann müssen wir ein Interesse daran haben, dass der Müll möglichst gut verwertet und behandelt wird und nicht möglichst nah. Möglichst gut statt möglichst nah. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Von daher kann es Sinn machen, Abfälle in eine bestimmte Anlage, die etwas weiter entfernt ist, zu bringen. Und da sollten wir in der Lage sein, auch die Grenzen innerhalb der Europäischen Union dann natürlich mit behördlicher Aufsicht und Genehmigung überwinden zu können.
Ist es auch so, dass wenn wir den Müll aus anderen Ländern hier bei uns aufkaufen, dass wir dann Zugriff auf diese Rohstoffe bekommen?
Die Wertstoffe, die über die Grenzen hinweg gehandelt werden, haben selbstverständlich auch etwas zu tun damit, dass die Länder an Rohstoffen interessiert sind. Wir haben diskutiert vor einiger Zeit über die Importveränderungen in China. Da wurde jedem klar, dass China in erheblichem Umfang bisher Rohstoffe, Recycling-Rohstoffe in anderen Ländern aufgekauft hat. Ja, beim Altpapier beispielsweise ist das heute noch eine richtige Größe. Die chinesische Papierindustrie funktioniert im Wesentlichen nur dadurch, dass sie Altpapier importieren. Das ist eine Frage des Preises. Der normale Restmüll, der nur, um in eine Anlage zu kommen, über eine Grenze gebracht wird, ist aber kein Rohstoffgewinnungsthema, wenn Sie die Energie hier mal außen vor lassen.
Aber bleiben wir bei dem Thema China. Warum hatte China plötzlich kein Interesse mehr daran, die Kunststoffe aus Deutschland und Europa aufzukaufen?
China geht einen Weg, den Europa auch geht, nämlich mehr auf Qualität zu setzen. Das heißt, China wollte bestimmte Qualitäten an Altpapier und Altkunststoff, wollte bestimmte Verschmutzungen, bestimmte Vermischungen etc. nicht mehr, die in der Vergangenheit noch akzeptiert worden waren. Ausgezeichnetes Altpapier erzielt heute in China Spitzenpreise, das doppelte, dreifache dessen, was in Europa bezahlt wird, weil eben hier umgesteuert wird. Das ist grundsätzlich sinnvoll. Auch wir setzen auf mehr Qualität im Recycling und versuchen hier verschiedene Wege auch einzuschlagen.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten, mit Müll umzugehen. Wir können ihn verbrennen, wir können recyceln, wir können ihn deponieren. Wie läuft dieses Zusammenspiel aus diesen unterschiedlichen Formen und wie wird sich das noch weiterentwickeln?
Die Frage stoffliche Verwertung oder thermische Verwertung, sprich Verbrennen, wird in unseren Gesetzen klar beantwortet mit einer Priorität für das Recycling. Wo immer das technisch möglich ist und wirtschaftlich Sinn macht, sollten wir recyceln. Aber es macht nicht überall wirtschaftlich Sinn und es ist auch nicht überall technisch möglich. Und bei hygienisch problematischen Abfällen, ich sage jetzt mal blutverschmierte Folien vom Metzger etc. oder bei Sonderabfällen, da wird stoffliche Verwertung auch nicht möglich sein. Das heißt, hier muss verbrannt werden, hier muss thermisch verwertet werden. Also vielleicht kann man es so sagen, Deponien sollten wir beenden, so schnell es geht. Recycling überall da, wo es wirtschaftlich Sinn macht und mit der klaren Priorität für die stoffliche Verwertung und der Rest wird verbrannt.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, Ihnen auch.